Wir sind in der Passionszeit. Nächste Woche ist schon Palmsonntag. Feiern wir auch unseren Gemeindegeburtstag. Aber das ist ja dann der Tag, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist und wo die Karwoche, die mit der Hinrichtung Jesu endet und dann mit der Auferstehung, die darauf folgt. Und die ganze Zeit ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Wir hatten irgendwann diesen Wochenspruch, der so ein bisschen ungewöhnlich erstmal klingt, wie einfach nur eine Wegbeschreibung. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und dahinter steht diese Perspektive, dass Jesus genau wusste, was er tut. Nicht nach dem Motto, das wird irgendwie nochmal schief gehen hier, die kriegen mich noch, sondern dass er sehr gezielt diesen Weg bis zum Kreuz gegangen ist, weil er Menschen, weil er uns so sehr liebt. Und wir sehen das. Und ich möchte mit euch heute einen Blick in das Herz von Jesus werfen. Gott sei Dank gibt uns die Bibel diesen Blick, dieses Vorrecht, da hineinschauen zu dürfen an verschiedenen Stellen. Und das stellt gleichzeitig dann Fragen an unser Herz. Wenn wir sagen, dass wir Menschen sind, die Jesus irgendwie folgen wollen, die irgendwie zu ihm gehören wollen, unser Herz mit seinem Herzen verbinden, dann hat das Folgen für unser Herz. Und deshalb ist die Predigt überschrieben, wofür bricht dein Herz? Und ich habe ausnahmsweise zwei Stellen, weil ich mich nicht ganz entscheiden konnte und die beide kurz sind und ähnliche Sache beschreiben aus etwas unterschiedlicher Perspektive. Und die sind beide im Lukas-Evangelium. Ich habe die euch ausnahmsweise hier auch an die Wand geworfen, aber schlag gerne auch mit auf. Das ist einmal in Lukas 13. Da heißt es schon, Jesus ist schon irgendwo auf dem Weg in Richtung Jerusalem und er hat von Jerusalem gerade gesprochen. Und dann ruft er aus in Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Das andere ist in Lukas 19, das ist jetzt direkt nach dem Einzug in Jerusalem, also am Palmsonntag, als er Lukas 19, Vers 41 und 42 lese ich mal, das sind jeweils längere Abschnitte, aber ich pick das raus, als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was dem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus weint über Jerusalem und sagt, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Und in beiden Abschnitten geht es dann weiter, dass er über Gericht über Jerusalem spricht. Hier heißt es dann, da wird ein Wall aufgeschüttet werden und die Stadt wird belagert werden und so weiter, was dann später, 70 nach Christus, geschieht, dass Jerusalem geplündert, vernichtet wird von den Römern. Jesus sieht diese Stadt. Das ist die Stadt, wo er gekreuzigt werden wird. Die Stadt, wo er abgelehnt wird. Und es bricht ihm das Herz. Er weint über dieser Stadt. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, gerade in der Stelle in Lukas 13, blickt er ja zurück in die Geschichte dieser Stadt. Wie oft habe ich deine Stadt versammeln wollen? Du, die du die Propheten tötest. Und worauf blickt er da? Auf die paar Mal, vielleicht ist es jetzt das dritte Mal, dass er Jerusalem besucht, also seit er seinen Dienst begonnen hat. meint er diese Besuche, wo er dann auch gepredigt hat in Jerusalem? Ich glaube, er blickt zurück auf die ganze Geschichte Israels mit seinem Gott oder Gottes mit seinem Volk und mit dieser Stadt, wo immer wieder Propheten aufgetreten worden sind und zum Teil hingerichtet wurden, weil sie die Wahrheit gesprochen haben. Und das heißt, wenn, und Aaron hat es schon vorhin angesprochen, wenn Jesus sagt, ich wollte deine Kinder sammeln, dann spricht hier der ewige Gott. Dann reden wir hier nicht von der Lebenszeit von Jesus auf der Erde, sondern wir sprechen davon, dass Jahwe, der Gott Israels, sagt, ich wollte euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Was für ein mütterliches Bild von Gott haben wir hier. Und Jesus identifiziert sich, weil Jesus Gott der Sohn ist. Und nicht neu auf der Szene und sagt, ich muss erst mal gucken, wo ich hier bin, sondern es ist seine Stadt. Es ist die Stadt, die er erwählt hat, dass dort seine Herrlichkeit wohnen soll. Und jetzt zieht er ein und die einen jubeln noch und die anderen planen, ja, die schmieden schon die Mordpläne. Aber er sagt, das ist, ich habe euch sammeln wollen so oft. Ich habe euch immer wieder meine Boten gesandt und ihr habt sie geschlagen, ihr habt sie verlacht, ihr habt sie fortgeschickt. Und er erzählt dann in Kapitel 20, also im Anschluss an den Text in Lukas 19, erzählt Jesus das Gleichnis von den sogenannten bösen Weingärtnern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist, Szenario ist, da ist ein jemand, der einen Weinberg anlegt und den verpachtet. Und dann schickt er seine Diener, um da die Pacht abzuholen. Also den Ertrag, seinen Anteil eben einzufordern. Und die werden immer wieder fortgeschickt, fortgejagt, geprügelt, weil diese Bauern sagen, nee, wir wollen das aber behalten, das ist unseres. Und sie leugnen eigentlich den Anspruch dieses Besitzers. Und das ist ein Bild für Gott, der seine Propheten schickt in seine Stadt, der seine Boten schickt zu seinen Leuten und kein Gehör findet. Das ist das, was Jesus hier beschreibt. Und wir merken schon, wie er es beschreibt, dass das nicht einfach nur eine Anklage ist. So, bitte, ihr wolltet ja nicht. Sondern wie er ringt. Wie oft habe ich... Das ist ein emotionales Bild. Ich habe nicht gesagt, ich habe Propheten geschickt, ihr habt nicht auf die gehört, jetzt kommen halt die Römer, fertig. Sondern ich bin wie eine Henne, die ihre Küken sammelt. Und ihr ignoriert mich. Dass du doch erkennen würdest, was zum Frieden dient. Aber ihr seid verblendet. Ihr wolltet nicht. Er ringt um diese Stadt. Er ringt um seine Menschen. Und es schmerzt ihn, dass sie nicht wollen. Ihr müsst verstehen, hier spricht nicht ein begrenzter Mensch, der nicht wusste, was passieren wird. Ja, du hast wirklich gedacht, dass du bei diesem Mädchen landen kannst und sie gibt dir einen Korb und sagst, du hast nicht gewollt. Jesus kennt das Herz von jedem Menschen. Er wusste, was in den Menschen ist. Sein Ausruf hier ist kein Ausruf der Überraschung. Sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich biete euch so tolle Sachen an. Er weiß es und doch bricht es ihm das Herz. Versteht ihr, was da passiert? Das ist nicht aus der Überraschung heraus. Aber wir haben manchmal ein Bild von Gott, dass Gott, ich habe neulich von den nicht kommunizierbaren Eigenschaften Gottes gesprochen, um ein bisschen hier Dogmatik reinzubringen. Gott ist allwissend und so. Und da haben wir manchmal so ein statisches Bild dann. Ja, es war ihm ja schon alles klar, überrascht ihn auch nicht, schockt ihn auch nicht. Die Tatsache, dass er das weiß, ändert nicht den Schmerz. Nur aus einem Grund, weil er so sehr liebt. weil eben nicht irgendein Wesen, das das Universum irgendwie das Universum durchwest ist, was aber keine Verbindung hat, sondern weil er dieser Gott ist, der dich und mich und jeden Menschen so sehr liebt. Und wir sehen Jesus, wie er über seiner Stadt weint. Er ist nicht abgeklärt, er ist nicht zynisch, er sagt nicht, ja, okay, Heilsgeschichte kenne ich schon, ich kenne die ja schon von vorne bis hin, ich weiß ja, was kommt. Jetzt sind wir also an diesem Punkt, dann machen wir das jetzt auch noch. Kreuzigung, dann stehe ich ja wieder. Aber manchmal haben wir so ein Bild, ja, also Kreuzigung war ja nicht so schlimm für Jesus, der wusste ja, dass er wieder aufersteht und war ja eh Gott. Und nein, er ist ganz Mensch. Ganz Gott und ganz Mensch. Das passt nicht in unseren Kopf, aber er durchleidet es wirklich. Er hat so sehr geliebt, dass ihm das Herz bricht. Gott erweist seine Liebe. Ihr hört das von mir dauernd, aber es macht nichts. Ist gut für euch und für mich auch. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir Sünder waren, als wir Feinde waren. Er hat sich selber gegeben. Und dann geht Jesus weiter. Und das geht jetzt über diese beiden Textstellen ein Stück hinaus. Er endet ja nicht da. Also wir haben Jesus, der über seiner Stadt weint, der auch sagt, ja, da wird ein Wall aufgeschüttet werden und so weiter. Es wird da etwas Böses kommen. Aber dann geht er nicht wieder. Sagt, okay, und das war's. Sondern er geht in diese Stadt hinein. Und er geht in diese Stadt hinein bis nach Golgatha. Und das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, den Pächtern im Weinberg, das geht noch weiter. Sie schicken immer wieder, dieser Herr schickt immer wieder seine Diener. Er sandte noch einen dritten Knecht und sie aber schlugen auch den blutig und stießen ihn hinaus. Das ist Lukas 20, Vers 12 und dann Vers 13. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden. Vor dem werden sie sich doch scheuen. Gott sendet sein Liebstes zu den Menschen, die seine Boten immer wieder zurückgewiesen haben. Und dann geht es weiter. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen, das ist der Erbe. Lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei. Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Jesus geht den Weg weiter in seine Stadt. Er weiß genau, was kommt. Er weiß genau, für diese Stunde ist er gekommen. Nochmal, das ist nicht ein bedauerliches Ende, das war abzusehen, aber vielleicht hätte es ja doch anders klappen können, sondern es ist genau das Ziel. Dass er sagt, diese Menschen brauchen es. Sie können ihre Schuld selber nicht tragen. Sie können nicht von alleine umkehren. Sie brauchen es, dass jemand sich hingibt für sie. Dass jemand ihre Schuld trägt. Dass jemand die Strafe für ihre Sünde auf sich nimmt. Dass sie frei werden können. Und Jesus geht diesen Weg und seine Liebe führt ihn bis zum Kreuz. Und am Kreuz halten ihn nicht die Nägel, nicht die römischen Soldaten, die drumherum stehen. Das könnte er alles wegfegen in einem Wimpernschlag. Sondern am Kreuz hält ihn seine Liebe zu dir, zu mir, zu jedem Menschen, der ihn noch nicht. Und dann stehen wir vor dem Kreuz. Hier wurde eins hingehängt, da steht noch eins. Und wir sind gefragt, darauf zu antworten. Und ich würde sagen, auf zweifache Weise zu antworten. Das erste ist, dass du eingeladen bist. Und die meisten wissen das, die hier sind. Aber ich sage es nochmal, weil wir immer wieder an diesen Punkt kommen und kommen müssen. Du bist eingeladen, diese Liebe zu empfangen und diese Gnade wirklich zu glauben und nicht wieder reinzurutschen in ein Denken, wo du denkst, du musst jetzt doch noch irgendwas dazu tun und du musst dir doch noch was verdienen, Und es reicht vielleicht doch noch nicht. Und Gott ist doch andauernd irgendwie sauer auf dich, weil du es nicht auf die Kette kriegst. Nein, er wirbt so um dich, wie wir es hier gehört haben. Und er lässt es sich so viel kosten, dich bei sich zu haben, dass er sich selber hingibt. Und sagt, ja, das bist du mir wert. Und mancher mag das gar nicht annehmen. Das hättest du doch nicht machen dürfen. Du bist doch viel wertvoller als ich oder so. Und das kann man sogar so sehen. Und er sagt, ich habe es aber gemacht. Und jetzt ehrst du mich nicht, indem du das Geschenk zurückweist oder nur zaghaft annimmst, sondern jetzt lass dich doch beschenken. Jetzt lass dich doch beschenken von mir. Und komm auch immer wieder. Und wenn du merkst, du hast es irgendwo völlig versemmelt und hast nicht so gelebt, wie es mir entspricht, dann ehrst du mich nicht damit, dass du wegbleibst, sondern ehrst du mich damit, dass du wiederkommst und das ausschöpfst, versuch's mal auszuschöpfen, ja, das für dich in Anspruch nimmst, was ich für dich habe. Lass dich beschenken von seiner Liebe, lass dich beschenken von seiner Gnade. Er hat so viel für dich. Und das ist die Einladung heute, ob du das schon 100.000 Mal gemacht hast oder ob du vor dem ersten Mal stehst. Ich stehe hier zu sagen, dass Gott dich so sehr liebt, dass er selber in Jesus auf die Erde gekommen ist, für dich zu sterben. Und du darfst diese Liebe annehmen. Du darfst sagen, ja, ich will das haben. Ja, ich nimm meine Schuld von mir. Ja, nimm mich. Ich will für dich leben. Ich will mit dir leben. Und er freut sich, wenn du kommst. Und dann sind wir eingeladen, und das habe ich eingangs gesagt, unser Herz mit seinem Herzen zu verbinden. Und deshalb die Frage, die ich hier drüber geschrieben habe, wofür bricht dein Herz? Wir haben davon gehört, wofür das Herz von Jesus bricht. Wie ist das mit uns? Nach der Auferstehung in Johannes 20 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da kann man lange drüber reden, was das heißt, also was der Vergleich ist sozusagen, ne, in der Art, was wir tun sollen oder in der Haltung, in der wir es machen. Aber ich denke auf jeden Fall auch mit diesem Herzen. Wir sehen, welches Herz Jesus für die Menschen hat, zu denen er gesandt ist. Was ist mit unserem Herzen? Was ist mit meinem Herzen? Was ist mit deinem Herzen? Ich zitiere euch gerne dieses Lied und wir singen es manchmal Hosanna von Hillsong-Gemeinde. Break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Das ist nicht ein bisschen holpriges Deutsch, aber macht nichts. Es ist genau diese Haltung. Und das ist die Frage, wie schaust du auf Menschen? Menschen, die Jesus so sehr geliebt hat. Und wenn du weißt, woran erkenne ich die er so sehr geliebt hat, dann ist der Trick, das rauszufinden ist, wenn es Menschen sind, dann hat er sie so sehr geliebt. Egal wie sie aussehen, egal was sie machen, egal was sie glauben, egal wo sie herkommen, egal wie alt sie sind. Wie schaust du auf Menschen, die nicht so glauben, nicht so leben können, wollen? Hier in unserer Stadt, Jesus steht vor seiner Stadt, wir stehen vor unserer Stadt. Wir hatten dieses Bild hier hingehängt am Visionstag, kommt gleich, von Marburg oder dein Ort oder deine Umgebung. Unsere Kultur wandelt sich so ein bisschen in unserer Gesellschaft, dass es sehr verbreitet ist. Leute, die anders leben, anders glauben, dass die halt irgendwie Feinde sind. Und dass man die sehr schnell abschreibt. Und dass wir da irgendwo jeder so in seine Bubble geht, jeder in sein Lager geht und wir uns sehr gerne aufregen über alle möglichen Leute. Wie sehen wir Menschen? Sagen wir, okay, die stellen sich gegen unseren Glauben, die wollen Einfluss von Kirche zurückdrängen oder so. Da bricht uns das Herz. Wie geht's dir, wenn du liest von Kirchenaustrittszahlen, von kirchlichen Skandalen, von Rückgang von Kirchlichkeit? Ein Bischof in Anhalt, Sachsen-Anhalt, hat gesagt, die Leute hier haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Die sind gar nicht mehr absichtlich atheistisch. Das ist überhaupt gar keine Kategorie mehr. Das ist so, wenn dich einer fragt, warum bist du kein Hindu? Oder ja, warum sollte ich? Ja? Warum sollte ich an Gott glauben? Warum sollte ich? Wer ist Jesus? Schimpfen wir dann auf die Kirchen, die das irgendwie vergurkt haben, oder auf die Politiker oder auf irgendwen? Oder sagen wir, ist halt so, demografischer Wandel und so kann man nichts machen? Das höre ich so aus Kirchen dann manchmal. Ja, andere Vereine verlieren ja auch Leute und so, ist halt normal. Oder darf das unser Herz brechen? Hast du Tränen dafür? Wir sehen Jesus, der sich nicht zu fein ist, der nicht zu souverän ist, als der souveräne Gott, der er ist, ja, der du nicht bist. Schon gemerkt. Dem bricht es das Herz. Der steht da mit Tränen oder kniet oder liegt, ich weiß es nicht, über seiner Stadt. Darf es dich so anrühren? Wie schaue ich drauf, dass über 40% der Weltbevölkerung oder über 4 Milliarden Menschen in unerreichten Volksgruppen leben, wo sie nach menschlichem Ermessen keine Chance haben, von Jesus zu hören? Die Kirchen wachsen an vielen Stellen enorm und gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung auch enorm. Und wir haben eigentlich seit 30 Jahren, trotz aller Fortschritte in der Weltmission, unterm Strich das gleiche Ergebnis. Sage ich, ja, habe ich mal gehört, oder ja, ich habe hier selber genug Probleme. Darf das mein Herz berühren? Dass da 4 Milliarden Menschen sind, die noch nicht mal wissen, dass es einen Jesus gibt, an den sie nicht glauben. Und der ihr Leben so verwandeln könnte. Darf das mein Herz berühren? Herr Aaron hat schon davon erzählt. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von diesem, nochmal von diesem Bild von Marburg, aber wie wir es aufgehängt hatten. Da hatte der Lionel angefangen. Also das könnt ihr nicht lesen, was wir geschrieben haben, ist auch okay. Das sind also die Bibelverse, die uns bewegt haben. Und das waren die Namen. Und man kann ja so irgendwelche Organisationsentwicklungsprozesse machen. Manche machen das im Beruf. Und ja, und wo wollen wir hin? Und wo wollen wir in 5 Jahren sein? Und das ist alles ganz schön. Aber es war so kostbar, dass wir damit gestartet sind. Sagen, es geht nicht darum, was mit Ansgar wird. Das ist eigentlich auf die lange Sicht relativ egal. Aber was mit Max oder mit Sven oder mit Hanna oder mit Kim oder wie sie hießen, die da genannt wurden, 2 Roberts, was mit denen wird, das hat Ewigkeitsbedeutung. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Und das ist übrigens der Grund, warum Jesus uns dich noch hier gelassen hat, wenn du ihn kennst. Mancher denkt, ja, ich habe mich jetzt bekehrt, die Welt ist immer noch nicht besser geworden, warum nimm mich doch, Entrückung spontan, direkt nach der Bekehrung und so habe ich hier keinen Stress mehr. Wäre auch nett. Nein, du bist hier, weil Jesus sagt, wie mich bei der Vater sendet, so sende ich dich. Dass du meine Liebe weiterträgst. Und dass du mir erlaubst, dein Herz zu brechen für die Menschen, die ohne Hoffnung sind. Die irgendwie versuchen, Gerechtigkeit in diese Welt reinzubringen. Die irgendwie versuchen, klarzukommen mit den Krisen, in denen wir leben. Und unser Auftrag ist nicht dann, sie zu verspotten, weil sie es auf eine Weise machen, die vielleicht nicht ans Ziel führt, sondern diese Liebe mit ihnen zu teilen. Und ja, auf dem Weg liegen Tränen. Einige kennen die Geschichte von David Wilkerson, der Teen Challenge gegründet hat, eine Arbeit weltweit unter suchtkranken Menschen. Und er hat angefangen in New York und er war eigentlich Pastor irgendwo in Pennsylvania, in so einem kleinen Städtchen. Und das hätte eigentlich, hätte das auch seine Karriere bleiben können. So, kam da gut zurecht, war alles prima. Und er hat aber Gott Zeit gegeben. Das war der erste Fehler. gesagt, okay, vielleicht gucke ich weniger fern und ich nehme mir Zeit jeden Abend vor dir im Gebet. Und dann hat er doch noch Zeitung gelesen oder irgendwie eine Zeitschrift und da war eine Geschichte über jugendliche Gangmitglieder in New York, die vor Gericht standen. Und er schlägt diese was war das, Life Magazine, also so eine, macht den Spiegel auf, ja, oder den Stern oder irgendwas. Und es bricht ihm das Herz. Ein Foto, ein Bericht, Foto von 7 Jugendlichen, Gangmitgliedern. Und das hat sein Leben versaut bis ans Ende. Also auf die Füße gestellt, mit Jesus auf den Weg gebracht. Er zieht nach New York ohne Geld, geht da ins Gericht, wo die, fährt er erstmal hin, geht ins Gericht, darf ich mit diesen Jugendlichen reden, wird er weggeht, kommt irgendein Pastor aus der Provinz und will hier mit den Strafgefangenen reden. Und ja, er wird da von denen bedroht und so weiter. Irgendwann kommt der Erste zum Glauben. Und irgendwann der Zweite. Und irgendwann wird da eine Welle draus. Aber versteht ihr, es geht damit los, dass da einer ist. Und es ist egal, dass der Pastor war. Es geht los damit, dass da einer ist, der sagt, Jesus, hier hast du mich. Hier hast du meine Zeit. Ja, ganz kostbare Währung. Und hier hast du mein Herz, noch kostbarere Währung. Und du darfst mein Herz berühren. Der hat ja nicht die Stunde Gebet genommen, hat ein paar Gebete vorgelesen und ist dann wieder gegangen, sondern der Heilige Geist durfte an sein Herz ran. Und dann gucken wir, was passiert. Und vielleicht ist dann der Auftrag, in der Fürbitte zu bleiben oder zu geben oder irgendwo hinzugehen oder dich neu motivieren zu lassen für das, was du schon die ganze Zeit machst. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich glaube, es ist ein guter Ort, so vor ihm zu sein. Vor ihm, der sich sein Herz hat brechen lassen für uns. Sag, Jesus, was willst du auf mein Herz legen? Wen willst du auf mein Herz legen? Wer ist da? Wer ist schon längst da? Oder wer nervt mich eigentlich im Moment nur? Weil der irgendjemand bei der Arbeit oder in der Uni oder so, sogar in deiner WG Anwesende ausgeschlossen. Und du merkst, Jesus, gib mir ein neues Herz für diesen Menschen. Plötzlich ist er nicht mehr jemand, der mir auf den Keks geht oder vielleicht immer noch. Ja, es gibt ja selbst unter Geschwistern in der Gemeinde Jesu Leute, die einem auf den Keks gehen können, macht aber nichts. Aber du merkst, was Gottes Herz für diesen Menschen ist. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Und als er nahe herzu kam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn du auch nur erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Jesus will dein Herz anrühren, will Menschen um dich rum oder vielleicht auch Menschen auf der anderen Seite der Erde. Überlass das ihm. Aber es ist gut, wenn du ihm einen Raum gibst. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen Raum nehmen, wo wir einfach in der Stille sind vor ihm. Ich würde dazu einladen, dass wir es wirklich in der Stille vor Jesus machen. Sonst wenn wir laut beten, dann hören wir wieder, was die anderen beten und so. Das ist jetzt, da bist du, da bist Jesus. Und du kannst ihm dein Herz geben. Vielleicht merkst du, da ist Gleichgültigkeit über Menschen, vielleicht merkst du, da ist Ärger über Menschen. Vielleicht bist du schon total on fire und brennst für die Leute um dich rum, dann nutzt die Zeit für sie zu beten und für uns mitzubeten. Ich merke, wie das bei mir auch immer phasenweise ist, dann bin ich sehr angerührt und dann rutsche ich wieder in meine Routinen rein und merke, okay, Leute werden mir doch irgendwie wieder egal. Und es ist gut, sich da neu berühren zu lassen. Und was ich dir vorschlage, ist, dass du ihm sagst, hier, nimm mein Herz. Ich gebe es dir. Berühre es, mach damit, was du willst, brich es. Ich erlaube dir das. Ist ja nichts Schönes, erstmal ein gebrochenes Herz, aber Es kann so viel draus wachsen. Wir haben letzte Woche von dem Weizenkorn gehört, was stirbt, damit Frucht draus wächst. Und vielleicht zeigt Jesus dir eine konkrete Person. Und dann fang an, für diese Person zu beten. Und ich will dir Mut machen, die mitzunehmen, aufzuschreiben. Ich habe nochmal diese Karten, die hatten wir neulich schon mal vorne an den Eingang gelegt. Da bei den Bonbons findet ihr die. Einfach nur, das ist ein Stück Papier, kannst auch einen Bierdeckel nehmen. Namen drauf und leg dir in die Bibel oder klemm die dir wohin, wo du sie siehst. Und bring diese Person vor Gott, regelmäßig. Und wir wissen, dass Jesus es ist, der Menschen nach Hause liebt. Aber wir wissen auch, dass er es nicht alleine macht, sondern dass er seine Kinder gebrauchen will. Und mir fällt die Geschichte ein von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee, ja, die so sozialmissionarische Arbeit im 19. Jahrhundert angefangen haben, in den Arbeitervierteln von London damals, heute weltweit. Und da haben Leute ihm geschrieben, Evangelisten, die sagen, wir kommen irgendwie nicht durch, es passiert nichts, bekehrt sich keiner. Er hat zurückgeschrieben, versucht's mal mit Tränen. Da hast du dein Herz hingelegt, das ist die Frage. Lass uns in die Stille, ich bete und dann haben wir eine Zeit in der Stille und dann steigen wir gleich, dann gehen wir gleich weiter mit einem Lied. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für diese Liebe, die dich verletzlich gemacht hat, dich, den Sohn Gottes in Ewigkeit. Du standst nicht über den Dingen, sondern du hast erlaubt, dass die Verlorenheit der Menschen in Jerusalem, dass unsere Verlorenheit dir das Herz bricht. Ja, du hast es dann sogar zugelassen, dass unsere Sünde dir den Körper bricht. Danke, Herr, für diese Liebe. Danke, dass du uns ein neues Herz gibst, gegeben hast, als wir neu geboren wurden. Danke, dass du uns auch diese Liebe gibst für Menschen. Wir kommen zu dir.